Briefe von der Front, 24. Juli 2026, ein Gesicht der Vertreibung. Im aktuellen Artikel, Briefe von der Front, schildert Ari Vollmann, wie der Übergriff auf den palästinensischen Hirten Qusay Abu al-Kabesh ein System der Gewalt und Vertreibung offenlegt. Der Mann auf dem Foto heißt Qusay Abu al-Kabesh. Er ist verheiratet und hat drei kleine Töchter. Er ist ein palästinensischer Hirte, der mit seiner Familie in einem Zelt im nördlichen Jordantal lebt, im Westjordanland. Ihr Lager liegt 20 Kilometer vom Grenzübergang zwischen Israel und Jordanien entfernt. In der kleinen Zeltgruppe leben außerdem Qusays Vater, der dort geboren wurde, dort aufwuchs und dort seine eigenen Söhne großgezogen hat. Auch seine beiden Brüder leben mit ihren Familien dort. Insgesamt gibt es drei Zelte, einen Wassertank und mehrere Solarmodule, die die Familien mit Strom versorgen. Bis vor kurzem gab es noch einen weiteren Pferch, in dem 200 Schafe und Ziegen untergebracht waren. Dieser Ort, tief im Herzen des Jordantals, heißt Homsa. Die Familie Abu al-Kabesh lebt seit mehr als 60 Jahren auf diesem Land. Sie verfügt über offizielle Unterlagen der Zivilverwaltung, die ihre Rechte an dem Land bestätigen. Das Familienlager liegt relativ abgelegen, etwa 8 Kilometer von der nächsten Straße entfernt, und ist nur über einen holprigen Pfad erreichbar, der ein Fahrzeug mit Allradantrieb erfordert. Wegen seiner Abgeschiedenheit bezeichne ich Homsa als Todesfalle. Der Angriff auf Homsa, vor 4 Monaten, in der Nacht des 13. März trafen 30 maskierte Siedler im Lager von Homsa ein. Sie trieben die drei Familien, darunter die kleinen Kinder und den betagten Großvater, gewaltsam zusammen, drängten sie in ein einziges Zelt und fesselten ihnen Hände und Füße mit brutal festgezogenen Plastikkabelbindern. Vor den Augen der Kinder und Frauen zogen sie Qusay vollständig nackt aus, legten ihm einen Plastikkabelbinder um den Penis und trieben ihn vor den Augen seiner drei Töchter, seiner Nichten, seiner Frau, seines Vaters und seiner Brüder durch das Lager. Nachdem sie ihn nackt auf einem nahegelegenen Feld zurückgelassen hatten, öffneten sie den Viehstall und stahlen die gesamte Herde der Familie 200 Schafe und Ziegen im Wert von etwa 1 Million Schekel. Zum Unglück der Siedler befanden sich unter denjenigen, die sie in dieser Nacht fesselten, 2 amerikanische Freiwillige, die das aufrechterhalten, was im Westjordanland als schützende Präsenz bekannt ist. Sie gehören einer außergewöhnlichen Organisation namens Jordan Valley Activists an, einer Gruppe von rund 200 Freiwilligen, deren überwiegende Mehrheit Israelis sind, die sich Tag und Nacht dem Schutz palästinensischer Gemeinden vor Angriffen durch Siedler und auch vor der Armee widmen. Eine der amerikanischen Freiwilligen erreichte am frühen Morgen des folgenden Tages die nächste Polizeistation und gab eine ausführliche Aussage ab. Sie verließ Israel unmittelbar danach, weil sie befürchtete, festgenommen zu werden, und kehrte in die Vereinigten Staaten zurück. Hätte sie nicht ausgesagt, hätte fast niemand Qusay und seiner Familie geglaubt, als sie schilderten, was in der Nacht des 13. März geschehen war. Warum dieser Fall anders ist, diesmal endete die Geschichte jedoch nicht mit der Aussage einer anonymen amerikanischen Freiwilligen. Qusay selbst traf die außergewöhnliche Entscheidung, eines der tiefsten Tabus in der palästinensischen Gesellschaft zu brechen. Schon am nächsten Tag beschloss er, seine Geschichte überall dort zu erzählen, wo jemand bereit war, ihm zuzuhören. Es begann mit einem Team von CNN, das 24 Stunden nach dem Angriff in Homsa eintraf, angeregt durch die Aussage der Freiwilligen. Es ging weiter in der New York Times, dann im New Yorker, im Guardian und in Medien weltweit. Qusay beschrieb in schmerzhaften Details die sexuellen Übergriffe und Demütigungen, die ihm von Siedlern vor den Augen seiner kleinen Töchter zugefügt worden waren. Am Tag nach der Ausstrahlung seines CNN-Interviews in den Vereinigten Staaten wurde das amerikanische Fernsehteam, das ihn gefilmt hatte, selbst von israelischen Soldaten des Netzer Yehuda-Bataillons angegriffen, ein fast unerträglich ironischer Name. Der Kameramann wurde gewaltsam zu Boden geworfen, gefolgt von seiner Kamera. Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, nachdem Qusays Aussage in der internationalen Presse erschienen war, wurde über den Angriff auch in Israel berichtet, allerdings nur von Haaretz. Alle anderen großen israelischen Nachrichtenorganisationen entschieden sich dafür, ihn vollständig zu ignorieren. Dennoch geschah etwas für die Verhältnisse im Westjordanland Bemerkenswertes. Delegationen trafen im Lager Homsa ein, um Qusays Aussage selbst zu hören. Unter ihnen befanden sich passionierte israelische Generäle, darunter Moshe Yalon, ein ehemaliger Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, der nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst enge Verbindungen zur politischen Rechten Israels knüpfte, bevor er seine Ansichten nach den Ereignissen vom 7. Oktober radikal überdachte und seitdem zu einem der schärfsten öffentlichen Kritiker der Regierung Netanyahu geworden ist. Nach den passionierten Generälen folgten Delegationen ehemaliger Polizeikommissare, Künstler, einige im Ruhestand, viele noch im aktiven Dienst, sowie zahlreiche weitere Besucher. Bis heute hat Kusai nicht aufgehört, seine Aussagen über die Nacht des 13. März zu wiederholen. Kein Einzelfall, seit 7 Monaten dokumentiere ich für den deutschen Fernsehsender Arte das, was ich als die ethnische Säuberung von 10 palästinensischen Hirtengemeinden bezeichne. Nur 6 dieser Gemeinden befinden sich noch auf dem Land, das ihnen rechtlich gehört und offiziell auf ihren Namen eingetragen ist. Während all dieser Monate wurde ich Zeuge unzähliger Akte der Einschüchterung, Gewalt und Enteignung. Keiner davon löste auch nur annähernd eine solche Reaktion aus wie der sexuelle Übergriff auf Kusai. Um es so deutlich wie möglich zu sagen, hätte einer der Siedler Kusai in jener Nacht erschossen, hätte dies vermutlich kaum jemand außerhalb einer kleinen Gruppe außerordentlich mutiger Aktivisten im nördlichen Jordantal zur Kenntnis genommen. Was die Welt schockierte, war nicht die Möglichkeit eines Mordes, sondern Kusais anschauliche Schilderung sexueller Gewalt. Wie konnte das sein, fragten sich plötzlich viele Menschen, wie konnten Juden einem palästinensischen Hirten so etwas antun? Irgendeinem Menschen so etwas antun? Wäre er einfach nur getötet worden, hätten viele wahrscheinlich die bekannte Erklärung akzeptiert, dass es aus Notwehr geschehen sei. Das ist die Geschichte, die uns so oft erzählt wird. Aber einen Mann nackt auszuziehen, ihm Plastikfesseln um die Genitalien zu legen und ihn zu zwingen, vor seinen eigenen Töchtern herzulaufen, welche denkbare Notwehrbehauptung könnte das rechtfertigen? Welche Erklärung könnte man dafür überhaupt anführen? Neben Homsa dokumentiere ich die Gemeinden Hadidiya, Farasha, Ain al-Hilwe, Hamra und Samra. Jeder einzelne Tag ist für diese Gemeinden entscheidend. Jede dieser Gemeinden hat ihren eigenen Sheriff, einen hochrangigen Siedler, der auf einem Hügel oder Berg lebt, von dem aus er die palästinensischen Lager unter sich überblickt. Der Staat hat ihm riesige Flächen öffentlichen Landes zugeteilt, manchmal hunderte von Hektar, zusammen mit Wasserinfrastruktur, Gebäuden und landwirtschaftlichen Erschließungen, Anwesen, die an die Größe einer mittelgroßen israelischen Stadt wie Givat Hajim heranreichen. Ein System mit Methode, jeder dieser Siedler, Sheriffs, baut ein Netzwerk kleinerer Satellitenaußenposten auf, kleine Lager, die von Teenagern besetzt sind. Genau diese Jugendlichen hat Benjamin Netanyahu letzte Woche in einem Interview mit Fox News als jugendliche Straftäter abgetan und als Hooligans bezeichnet, als wären sie ein unbedeutendes und isoliertes Ärgernis und nicht Teil von etwas weitaus Systematischerem. Doch diese jungen Männer werden durch Smotrichs Ministerium mit Geländewagen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, palästinensische Hirten und ihre Herden zu vertreiben, einzuschüchtern und zu schikanieren. Das ist keine willkürliche Gewalt. Es ist ein sorgfältig konzipiertes und akribisch organisiertes System, dessen einziger Zweck darin besteht, palästinensische Hirten von ihrem Land zu vertreiben. Und es funktioniert. Die Hirten, ihre Familien und ihre kleinen Kinder kennen diese Sheriffs nur allzu gut. Sie kennen jeden von ihnen beim Namen. Für die Hirten und für ihre Kinder sind dies die Götter der Angst, die über ihre jeweiligen Gebiete herrschen. Ohne Lebensgrundlage, seit März haben die Angriffe auf Homsa aufgehört, vielleicht aufgrund der internationalen Aufmerksamkeit. Doch abgesehen von der Vernehmung einer Handvoll Verdächtiger gab es keine nennenswerten Fortschritte bei der Identifizierung oder strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen. Die Gemeinschaft wurde ohne jegliche Einkommensquelle zurückgelassen. Die gestohlene Herde war individuell gekennzeichnet, was es der Polizei relativ einfach gemacht hätte, die Tiere aufzuspüren und der Familie Abu al-Kabesh zurückzugeben. Dennoch wurden keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, sie wiederzufinden. Die Familie ist nun zusammen mit all ihren Kindern völlig ohne Lebensgrundlage. Erst vor einer Woche erhielten sie zudem einen Abrissbefehl für ihr Lager. Obwohl sie seit Jahrzehnten auf diesem Land leben, kann jeden Moment ein Bulldozer in Begleitung maskierter Soldaten eintreffen, um alles zu zerstören. Vertreibung vor dem Urnengang. Im vergangenen Jahr trugen fast alle im Jordantal stationierten Soldaten, darunter viele junge Frauen, eine Gesichtsmaske. Die Erklärung dafür ist einfach. Sie wollen nicht identifiziert werden, weil sie befürchten, dass ihnen eines Tages die Einreise nach London, Berlin oder in andere europäische Hauptstädte verweigert werden könnte. Genau aus diesem Grund verbergen sie ihre Gesichter, so wie es auch die Siedler taten, die Homsa angegriffen haben. Letzte Woche traf in Ain al-Hilwe ein maskierter Siedler mit einem Bulldozer in Begleitung von 8 Soldaten, Männern und Frauen, ein und riss jedes Zelt der Gemeinschaft ab, einer Gemeinschaft, die ebenfalls seit Jahrzehnten dort gelebt hatte. In Farasha wurden bereits Abrissverfügungen gegen die verbleibenden Gebäude erlassen. Der Wettlauf gegen die Zeit ist verzweifelt geworden. Die Uhr tickt bis zu den Wahlen am 27. Oktober. Aus Angst vor einer Wahlniederlage scheint die Regierung entschlossen, die ethnische Säuberung dieser palästinensischen Hirtengemeinschaften abzuschließen, bevor die Wähler an die Urnen gehen. Diese Kampagne umfasst Abrissverfügungen, rechtswidrige Verhaftungen von Hirten, wiederholte Überfälle durch Siedler und ständige Einschüchterungen. Alles mit einem einzigen Ziel. Vertreibung. Das bevorzugte Ziel ist die nahegelegene Stadt Tubas. In den Städten lässt sich die palästinensische Bevölkerung kontrollieren. Es gibt Absperrungen, nächtliche Ausgangssperren, Kontrollpunkte und Bewegungsbeschränkungen. Die Menschen können dort eingesperrt werden und, was vielleicht am wichtigsten ist, sie verschwinden aus dem Blickfeld. Ein palästinensischer Hirte, der sich frei auf Land bewegt, das ihm rechtmäßig gehört, passt nicht in das Bild, das die derzeitige israelische Regierung vermitteln möchte. Ein Hirte, der mit seiner Herde über offene Hügel zieht, steht für Freiheit. Und genau diese Freiheit muss beseitigt werden. Die Wahl am 27. Oktober rückt rasch näher, und die Aussicht auf eine Wahlniederlage scheint näher denn je. Dieser Artikel ist ein Hilferuf, denn die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, nur internationaler Druck kann die totale Zerstörung stoppen, die die derzeitige Regierung betreibt. Ari Vollmann.